ist der 30. April, die Walpurgisnacht, die Nacht von Beltane, dem keltischen Fest des Sommerbeginns. Nur noch wenige Stunden trennen uns von der Mitternacht, wenn sich die finsteren Mächte erheben, wenn Satan und Hexen beschworen und aus ihren Gräbern steigen und nur ein Mann uns retten kann. Ein Mann allein kann die Erde, die Menschheit retten vor dieser Bedrohung. Ein Mann mit einem zerknautschten Gesicht wie ein altes Sofakissen und einem Kopf voller wilder, wuscheliger Haare und einem Modegeschmack wie ein exzentrischer Dandy mit Vorliebe für Rüschen und Umhänge. Ein Mann der Wissenschaft, allerdings diesmal ohne TARDIS und Schallschraubenzieher. Der Doktor beschützt uns heute Nacht, wenn sich um Punkt Mitternacht zu den Klängen sinistrer Kirchenglocken die Mächte der Finsternis erheben. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer, Entschuldigung, unserer Besprechung von The Daemons, geschrieben mit AE, einer alten Doctor Who-Episode aus dem Jahr 1971, aus der damaligen, die letzte Folge der damals achten Staffel von Doctor Who, zu einer Zeit, als John Pertwee den damals mittlerweile dritten Doktor gespielt hat. Als die Serie in Farbe erschien, vorher war alles noch schwarz-weiß, danach war die Welt bunt, die BBC Geld sparen wollte und deswegen die Time Lords den Doktor mit seiner funktionsuntüchtigen TARDIS auf der Erde festgesetzt haben, alle Invasionen auf dem Land stattgefunden haben, weil es da billiger war zu invasieren und zu drehen. Und der Doktor sich als wissenschaftlicher Berater bei UNIT verdingt hat, einer militärischen Organisation zum Schutz vor außerirdischen Bedrohungen. Ja, und als eben solcher, in dieser Funktion, ist der Doktor in The Daemons unterwegs im kleinen Dörfchen Devil's End zusammen mit seiner Assistentin Jo und den beiden Unit-Leuten Sergeant Benton und Mike Yates. Denn in Devil's End passiert Unheimliches. Der Teufel ist beschworen worden. Eine finistere Sekte von Teufelsanbetern hat Dämonen und Teufel beschworen. Es stellt sich heraus, dass dahinter niemand anderes als der Master steckt, der alte Gegenspieler des Doktors in raffiniertester Verkleidung als Mr. Magister, der neue Vikar, der auch keine Dämonen beschwört, sondern ja, The Daemons, das ist eine außerirdische, eine alte Alien-Spezies, die schon vor 100.000 Jahren die Erde besucht hat und die Geschicke der Menschen gelenkt hat und die Menschheit so etwas als eine Art großes Laborexperiment betrachtet. Der Doktor sieht die Gefahr, wenn der Master da herumfuscht, dass die Daemons das Laborexperiment als gescheitert betrachten und die Menschheit ausrotten. Das will er verhindern. Verstärkung von außerhalb kann nicht ins Dorf kommen, denn der Brigadier und die Verstärkungstruppen sitzen vor einer Kräftebarriere, die sich rings um das Dorf gebildet hat durch die Daemons, fest. Im Dorf müssen die Helden und Heldinnen gegen alle Unbilden kämpfen, gegen verrückte, bösartige Moriskentänzer, die den Doktor an den Maibaum fesseln, gegen lebendig gewordene Gargoyles, gegen Erdgeben, gegen bösartige Küster und was nicht alles. Letzten Endes schaffen sie es natürlich, zum einen der Brigadier das Barrierefeld zu durchbrechen, zum anderen auch der Doktor in die Gruft vorzudringen, in der der Master gerade den Oberdämon Azazel beschwört. Der ist gerade, es kommt zu einem großen, finalen Diskussion, in der der Doktor gerade kurz davor ist, von Azazel getötet zu werden. Jo stürzt sich ins Feld, wirft sich dazwischen, will sich opfern und das verwirrt Asael so sehr, dass er sich in kleine Logikwölkchen auflöst und die Kirche explodiert. Und am Ende tanzen sie alle um den Maibaum herum. Ist das nicht nett? So, das ist in etwa so die Geschichte von The Daemons. Wir sprechen jetzt in aller Ruhe und ausführlich über die Folge. Bei mir sind Alex und Sebastian. Ich bin Felo und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit The Daemons. Puh, so, jetzt seid ihr dran. Jetzt dürft ihr irgendwas Einleitendes im Gespräch
mit euch. Ja, ich finde, es ist alles gesagt worden.
Ja. Vielleicht noch, wo du den Osgood erwähnt hast, den wunderbar trotteligen Osgood mit dem schwarzen Gesicht, der ist ja so ein Sympathieträger, der hat ja auch einen Nachfahrerinnenarm in die neue Ära geschafft, denn die Osgood, die immer den Schal des vierten Doktors trägt und selbst ein Fan ist des Doktors, die ist, glaube ich, seine Tochter, seine Enkelin, seine was auch immer.
Ich glaube, das hat man nie so genau, aber die Vermutungen gehen in die Richtung. Ich glaube, es ist nicht offiziell bestätigt, dass dieser Charakter tatsächlich direkt darauf basiert.
Okay.
Aber ja, es ist ja, haben ja auch beide eine Brille auf, die müssen ja eigentlich
verwandt sein. Ja,
natürlich, ja. Natürlich, ja klar. So.
Ich meine, der
sind auch beide so herrlich trottelig, so ein bisschen.
Ja, und, genau.
Ja, stimmt.
So beide so Wissenschaftsleute bei UNIT, also das ist ja irgendwie Familientradition.
Das muss in der Familie weitergegeben werden. Ein Glück, dass die Brille vom Master nur Verkleidung ist, sonst wären die am Ende mit dem Bravo verwandt.
Also, natürlich.
Sowas gibt sich weiter. Wie ist das... Der Mensch wird geprägt durch Vererbung und Umwelt. Wenn das Kind dem Vater ähnlich sieht, ist es Vererbung. Sieht es dem Milchmann ähnlich, ist es Umwelt.
Natürlich.
So ist das.
Ja.
Also wenn es nur die Brille an der Brille liegt.
Ich habe mich ja sehr gefreut über den Wegweiser, über den man so zwischendurch sieht, was es da alles für Ortschaften gibt. Ja, vor allen Dingen, dass er sich dreht, aber auch, was da so alles draufsteht. Also die ganzen Ortschaften. Es gibt ja da nicht nur Devil's End, es gibt auch noch Satan Hall und Witchwood. Das ist alles großartig, was es da für Ortschaften gibt.
Ja, das ist die örtliche Folklore, die mit dem Devil's Hump, mit dem Teufel, der da unter dem Hügel schläft, der scheint sich in der ganzen Nachbarschaft. Der Pub hat ja auch so einen schönen Namen. Ich glaube, so Cloven Hoof oder irgendwas, also nach dem Teufelshuf. Mhm. Auch mit so einem schönen Bild, mit dem diesen Huf, der auch so aussieht wie die Hufe von Asael, die man auch in eine Zeit lang, bevor man Asael in seiner vollen Gänze sieht, sieht man ihn nur von hinten. Und diese Hufe, auf denen der steht, wie auf Stilettos, also nur ohne Absätze, der Schauspieler musste wirklich die ganze Zeit auf Zehenspitzen eigentlich laufen. Und da sieht man dann leider auch, dass die Strumpfhose nicht so richtig saß, die Falten geworfen hat. Das ist, wenn man da auch noch direkt mit der Kamera drauf geht, hätte man doch vorher mal stramm ziehen können.
Man will das doch bei klassischem Doctor Who nicht anders. Also ich erwarte, dass ich solche Sachen eigentlich sehe, wenn ich diese Serie einschalte. Dann will ich auch hier Knallfolie Aliens Arme sehen und sowas.
Ich finde, die hätten diese Hitzebarriere, hätten die eigentlich komplett mit so Luftpolsterfolien machen können.
Ja.
Ja, so ein bisschen schade, dass man von der Hitzebarriere tatsächlich da verzichtet hat, irgendeinen Dauereffekt zu machen. Man sieht da so eine, so eine Kohlespur auf dem Boden, so eine verkohlte Spur. Und dann haben sie natürlich auch noch ganz clevere Effekte gemacht, wenn der Brigadier sein Stöckchen zufällig über die Barriere hält, dass das dann in Flammen aufgeht oder wenn er irgendwas in einen Stein oder so reinwirft, dass das Ding dann verpufft in so eine Rauch- und Flammenexplosion. Also da haben sie tatsächlich clevere Effekte, aber die Barriere selber, die nimmt man nicht wahr. Die stehen auch immer sehr dicht an der Barriere dran, ohne diese Hitze zu spüren. Also die ist lokal sehr begrenzt, diese Hitzebarriere scheinbar.
Also sie haben dann einmal wie so ein, als sie dann mit dem Auto durchfahren, als sie dann dieses Loch reingemacht haben in die Barriere, da sieht man so ein, wie so ein Torbogen, so ein Linseneffekt, wo irgendwie so das Licht so ein bisschen verzerrt wird. Das fand ich erstaunlich gut gemacht, gerade für Dr. Who und für die Zeit.
Ja, das stimmt. Auch generell so Effekte, die Erde erbebt ja wirklich sehr häufig. Und das sieht richtig gut aus. Da haben sie reflektierende Folie, haben sie das Bild die Szene überreflektierende Folie gefilmt und habe die Folie vibriert und geschüttelt und dadurch kriegt das diesen tollen verzerrten Effekt. Also es ist nicht nur, dass die Kamera wackelt, das ganze Bild vibriert auch. Das ist eigentlich ein ganz simpler, einfacher Effekt, aber sieht richtig gut aus und das wird sehr, sehr oft eingesetzt.
Ich meine, das sieht man ja bei Star Trek auch ganz oft, dass die Kamera wackelt und ich finde immer sehr, sehr lustig diese Aufnahmen, wenn man sieht, wo irgendjemand dann so einen Stabilizer drüber gelegt hat und diese Kamerabewegung wieder rausgenommen worden, wie dann die Leute irgendwie so auf der Enterprise auf der Brücke stehen und alle nur so machen. Das ist immer sehr schön, wenn dann diese Kamerabewegung wieder rausgefiltert wurde.
Hier haben sie ja auch mit Windmaschinen viel gearbeitet, weil der Master ja auch die Elemente beherrscht. Also diese Daemons, die können das alles. Es ist Wissen, der Doktor erklärt das auch wissenschaftlich, wieso die das können. Hat irgendwas mit der Einsteinschen Relativitätstheorie zu tun.
Ja, so Gedöns halt.
So was halt. Aber da wurde eine richtig starke Windmaschine eingesetzt. Und die Schauspielerin, die Hexe gespielt hat, den Namen schon wieder vergessen.
Damaris Heyman
hat auch gemeint, dass das war wirklich ein enorm starker Wind. Da hat man schon richtig Probleme gehabt, aufrecht stehen zu bleiben und nicht weggeweht zu werden. Vor allem hat sie Angst gehabt, dass ihr irgendwas ins Gesicht geweht wird. Mhm. Weil da wie blöd alles durch die Gegend geflogen ist. Und ganz am Anfang, in der allerersten Eröffnungsszene, die nachts gedreht wurde, in einer leider vollkommen windstillen Nacht, musste also auch schon diese Windmaschine eingesetzt werden und von der örtlichen Feuerwehr musste für Regen gesorgt werden. Nur dummerweise haben sie die Windmaschine am Anfang falsch rum aufgestellt, sodass die Feuerwehrleute sich den ganzen Regen ins Gesicht gespritzt haben, weil die Windmaschine das in die falsche Richtung geblasen hat.
Oh nein.
Man soll doch nicht gegen den Wind pissen.
Ja.
So.
Ach, schön.
Ja, aber Feuerwehrmänner sind hart im Nehmen.
Ne? Das stimmt.
Ja, härter als Unit im Zweifel. Das war eigentlich in dieser, war das die zweite Folge, wo schon mal Azal bei helllichtem Tage durch die Landschaft stapft und auch auf so einen Polizisten drauflatscht? Das habe ich nicht so ganz verstanden. War Azal da schon entfesselt? Warum hat man ihn nicht gesehen? War er durchsichtig? Ist das nicht aufgefallen? Man sieht ja hinterher so große so Spuren.
Rufspuren, die vom Heli aus gesehen werden. Ja,
ja, das habe ich mit dem Rest nicht so übereinander bekommen, was da in der Kirche und sonst passiert.
Es ist mir auch nie so richtig klar gewesen, wie Azal wird ja wirklich mehrfach beschworen. Ich fand es auch ein bisschen schade. Also mir macht diese ganze Folge wirklich Spaß, nur das Ende ist so unspektakulär. Azal wird in der Gruft beschworen und sie diskutieren dann die ganze Zeit rum und dann löst er sich auf, weil er diese Selbstaufopferung nicht versteht. Und da hatte
Cannot compute.
Ja, und da hatte auch der Terence Dix später gemeint, das hat ihm auch nicht so richtig gefallen, weil er gemeint hat, das ist eigentlich unlogisch. Wenn Azal wirklich seit 100.000 Jahren die Menschheit beobachtet, dann müsste er solche Akte unlogischer Selbstaufopferung doch eigentlich kennen. Dann kann ihn das doch jetzt nicht so aus der Bahn werfen.
Ist für einen Forscher eine ziemlich bescheuerte Eigenschaft, oder? Wenn du direkt quasi verreckst, sobald du dir irgendwas nicht erklären kannst. Das ist für die Forschung relativ hinderlich, habe ich den Eindruck.
Es ist so ein Kinderserienende, So eine Tat der Freundschaft und der Liebe besiegt dann den Bösen. Ist ja total wholesome eigentlich.
Natürlich. Wenn man
und was
sich
haben
das
wir heute gelernt?
Genau durchdenkt. Ich glaube, das wollten sie da. Das war denen dann wichtiger, sowas zu sagen, als dass das viel Sinn ergibt.
Aber er hat halt auch da am Schluss die Gruft nicht verlassen. Er ist dann in der Gruft geblieben und das hat mich auch so, es ist ein bisschen schade, dass er halt, aber er wäre bei hellem Tageslicht draußen in dem Dorf herumgelaufen. Sowas sieht nie richtig schön aus. Da war es mir lieber, sie waren in dieser düster ausgeleuchteten, stimmungsvollen Gruft. Da wirkt dann dieser riesige, Satyrhafte Dämon, der ja wirklich auch eine tolle Maske hatte mit den Hörnern und den
Fell. Die Maske fand ich auch schön.
Fell und allem, wirkt der toll. Aber dass der tatsächlich vorher schon in der Landschaft herumgestiefelt ist, das hat tatsächlich nicht viel Sinn gemacht.
Mhm.
Aber ja, die Maske, also der sieht ja wirklich fies aus und ich weiß nicht, ob man ihm gesagt hat, sabber mal so richtig schön in deinen Bart oder ob das einfach an den Zähnen lag, dass er nicht anders konnte. Aber das macht ihn noch fieser, dass er wirklich so am Geifern auch ist, ja, während er versucht zu sprechen. Ach, was für ein tolles Monster, der Azal.
Ja,
ist euch mal aufgefallen, wie der beschworen wird, mit welchen Worten? Das musste ich auch erst hinterher hinterher erfahren. Aber die Worte, die der Master da so flammend spricht, sind zum einen Mary has a little lamb, rückwärts. Und zum anderen.
Rückwärts, das ist das Stichwort.
Natürlich. Ja. Und zum anderen der Name Damaris Heyman, rückwärts.
Sehr schön.
Der Name der Schauspielerin der weißen Hexe rückwärts beschwört so den Dämonen.
Ich weiß ja nur, dass die Schauspielerin sich tatsächlich auch sehr, sehr eingebracht hat, was das Okkulte angeht, weil sie selber irgendwie an übersinnliche Dinge wohl glaubt und sie hat da hinter den Kulissen irgendwie schon ganz viel auch über ihre Rolle hinaus da mitgewirkt, um diese Dinge da irgendwie einzubringen. Vielleicht hat sie sich ja auch den Gag gemacht und hat sich selber da noch reingeschmuggelt.
Sieramat Namja. Das klingt gut. Der Maris klingt aber auch schon vorher gut.
Ja, stimmt. Ja, schön. Ich finde immer wieder, wenn ich den Master in dieser roten Robe sehe, der aussieht wie so ein Magier aus einem Fantasy-Rollenspiel, ich finde das großartig, wenn er da steht und seine doppelte Pommesgabel macht und seine Sprüchlein aufsagt. Das ist fantastisch, das könnte ich mir immer wieder angucken.
Es ist herrlich. Allein schon immer dieser wiederkehrende Satz, as my will, so mote it be. Das ist toll.
Das klingt so ein bisschen wie Plattdeutsch.
Ja.
So mote it be.
So mote it be. So mote it be. Genau.
Aber sie haben ja diese Mary has a little lamb Sache schon deswegen gemacht, weil das im diese rückwärts gesprochene Beschwörung eigentlich müsste das Vater Unser rückwärts gesprochen sein. Und so wie sie halt auch die empörten Anrufe der BBC-Zuschauer bekommen haben, die schöne Kirche wurde in die Luft gesprengt, haben sie sich schon von vornherein bemüht, nie Gott zu erwähnen oder diese Krypta, die eindeutig eine Krypta ist, die wird eine Kaverne genannt, eine Höhle, damit sich, obwohl die eindeutig unter der Kirche liegt, damit sich keine BBC-Zuschauer in ihren frommen Gefühlen gestört fühlen. Man hat das sehr sich gegen Blasphemie absichern wollen.
Ja, dann hätten sie am Ende nicht die Kirche sprengen dürfen.
Ja, das ich auch.
Hat ja dann nicht so gut funktioniert. Aber ja, das stimmt. Das ist definitiv, da hat man das Gefühl, da liegen noch die Gebeine des heiligen Propertius irgendwie unten drin. Mhm.
Sag mal, wie lange ist der Master da eigentlich schon als Geistlicher tätig? Hat er Babys getauft? Hat er Ehen geschlossen? Was hat er alles gemacht? Hat er Kirchencafé-Nachmittage ausgerichtet oder so?
Boah, wenn er mit seiner Brille dann so im Kirchengarten sitzt, so bei schönem Wetter und dann gibt es Tee und Gebäck. Ach, ist ja schön.
Stell dir das vor, der hat Ehen, der hat Leute verheiratet. Die Ehen sind ja alle dann nicht wirksam. Die sind alle annulliert, müssen alle annulliert werden und die Leute müssen nochmal verheiratet werden. Das ist ja furchtbar. Die armen Kinder, die getauft werden von einem Satanisten.
Ja. Oh. Hätte den aber auch auffallen können, als er die Kinder mit Blut getauft hat.
Aber ich glaube, der ist relativ kurz erst in dieser Gemeinde. Am Anfang spricht die Dorfhexe mit dem Küster oder dem, das ist kein Küster, das ist ja auch, der hat ja auch eine Robe an, so ein Pfarrergewand. Wie heißt denn das dann?
Diakon. In der Kirche nicht so drin. Ja, der Diakon.
Diakon, ja, aber er ist ja eigentlich, er ist ja der Diakon. Der Master, Mr. Manchester ist der Diakon. Und sie sagt, sie will den Diakon sprechen. Und er sagt, ja, Mr. Manchester, nicht Mr. Manchester, den echten Diakon. Der echte, der Vorgänger, scheint also vor relativ kurzer Zeit bei Nacht und Nebel verschwunden zu sein. Also wirklich mitten in der Nacht, weil er angeblich krank geworden ist. Also so lange kann der Master da noch nicht den falschen Pfarrer gespielt haben.
Der ist verschwunden.
Ja, genau, verschwunden.
Verschwunden worden, ja.
Ja, so wie der Adlige des Dorfes, wie der Wirt, wie der Gassigeher.
Der Squire.
Und wie der Typ, der den Helikopter geflogen hat, nur ist der nicht vom Master umgebracht worden, sondern faktisch vom Doktor. Der Master hat einen Dörfler unter seine Kontrolle gebracht, dass der den Helikopter klaut und versucht dann mit dem Helikopter Joe und den Doktor zu verfolgen, während die in Bessie unterwegs sind, in dem kleinen gelben Oldtimer, und die beiden in den Hitzeschirm zu drängen. Und der Doktor schafft das im letzten Moment abzudrehen und der Helikopter fliegt in den Hitzeschirm, was der wahrscheinlich so auch gemacht hätte. Und damit ist aber faktisch der Doktor der, der den armen, unschuldigen, kontrollierten Dörfler umgebracht hat. Da sagt kein Mensch mehr was.
Das wird alles nicht so hinterfragt und trotzdem schön um den Maibaum dann getanzt. Das sind, glaube ich, so Dinge, die sollen gar nicht in unseren Köpfen unbedingt vorgehen, ja. Man hat keinen Helikopter gesprengt hierfür. Man hat eine Helikopterexplosion aus einem James-Bond-Film zweitverwertet.
Liebesgrüße aus Moskau. Ist auch schon unter Patrick Troughton schon mal vorgekommen. Da war es Enemy of the State,
Of the World.
Of the World. Enemy of the World. Genau, da ist auch schon die gleiche Helikoptersprengung zum Einsatz gekommen.
Ich habe übrigens noch mal kurz nachgeguckt. Also dieser Garvin, mit dem sich Miss Hawthorne da unterhält und mit dem eigentlichen Vicar sprechen möchte, der wird im TARDIS-Wiki als Vicar's Verger übersetzt. Und Verger wird wohl übersetzt mit Küster. Es ist der Küster.
Oh ja, es ist der Küster. Na gut, dann ist das der Küster. Tatsächlich, obwohl ich familiäre Verbindungen zur katholischen Kirche habe, habe ich absolut keine Ahnung, wie da eigentlich die Strukturen aufgebaut sind. Ich müsste es wissen, aber ich habe mich nie so richtig dafür interessiert.
Das ich war nur eine Zeit lang evangelisch, ich bin da komplett raus.
Ich war auch nur eine Zeit lang katholisch, ich bin auch da schon eine Weile raus.
Und ich kann mir das einfach scheiße schlecht merken.
Das ist auch legitim, finde ich.
Ich war aber immerhin mal Ministrant, ich war mal Messdiener. Jawohl, ich hab das von innen kennengelernt.
Hast du denn auch eine Mitra ploppen lassen oder ist dieses Verbrechen nur Simon passiert?
Nee, was, wie?
Das war so, dass der Bischof, also so ein ganz hoher, zugegen war und Simon war Ministrant und er musste die Mitra halten und dann hat er an dieser Mitra so ein bisschen rumgedruckst und rumgefummelt und in dem komplett ruhigen Gottesdienst ist die dann so geplöppt, so puck, und auch mit Echo dann so laut und alle haben hingeguckt. Er hat die Bischofsmitra ploppen lassen.
Die ist so unter Spannung wahrscheinlich.
Ja. Oh, jetzt haben wir zu lange über die Kirche gesprochen. Es fängt wieder an, zum Schluss hier zu bimmeln. Hört ihr das?
Oje. Naja, was soll's. Damit müssen wir jetzt leben. Wir hätten die Kirche nicht beleidigen sollen.
Genug Gotteslästerliches.
Mich hätte man übrigens, glaube ich, schon damals nicht in die Nähe eines Bischofs gelassen. Das war schon... Ich habe es auch nie von der Seitenbank auf die Sitze neben dem Pfarrer am Altar geschafft. Der Pfarrer wollte mich nicht neben sich sitzen haben, der hat schon gewusst, dass das nicht gut ausgehen kann. Ich habe da auf der Seitenbank schon nur Quatsch gemacht. Ich habe ihm dann, glaube ich, in der 5. Klasse erklärt, die schulischen Anforderungen jetzt im Gymnasium, die wären zu hoch, ich könne nicht mehr ministrieren. Wir wussten beide, dass das eine Lüge war und wir waren beide froh und haben, ja, das verstehe ich.
Fido, der Ersatzbankministrant.
Ja, lange her.
Ich finde die Folge, die wildert unglaublich wunderbar in der damaligen Popkultur. Also mir sind so viele Anleihen aufgefallen an Hammer-Horror-Filme. An The Wicker Man. Ja, wir müssen den hier verbrennen am Maifeiertag auf dem Scheiterhaufen. Das hat aber auch was mit diesem verbuddelten Raumschiff unter der Kirche. Hat das was von Quatermass and the Pit? Und auch die Verfolgungsjagd mit dem Helikopter, während sie versuchen, von dem wegzufahren da unten, das hat was von Hitchcocks Der unsichtbare Dritte. Ja. Oder ja dieser Crop Duster anfängt zu fliegen. Und das ist, ich finde das so charmant, dass Doctor Who eigentlich bei den erwachsenen Sachen sich so die Rosinen rauspickt. Und das dann in so eine Geschichte reinbaut. Das konnten die immer gut, aber das ist mir so geballt wie bei The Daemons ist mir das vorher nicht aufgefallen. Vielleicht gibt es noch Geschichten, wo das intensiver gemacht wird, aber hier war es schon echt ein toller, wilder Mix.
Ich habe das tatsächlich sonst gar nicht so auf dem Schirm, aber es stimmt, ja. Man muss sich mal ein bisschen drauf achten, wenn ich wieder mehr alten Doctor Who schaue. Ich weiß, nach der Folge mache ich das jetzt wieder. Das löst immer was bei mir aus. Aber das stimmt, ja. Das ist ganz viel. Jetzt habe ich es. Meine Aufmerksamkeitsspanne fängt an. Hast du Star Trek erwähnt?
Nein.
Den Tempel des Apoll?
Nein, aber ja, klar. Ja.
Auch hier übermächtige Wesen, die sich als Götter ausgeben und die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte begleitet
und die wahnsinnig groß sind.
Und die wahnsinnig groß sind, ja, ganz genau.
Und Erinnerung an die Zukunft und Zurück zu den Sternen, Erich von Däniken, das ist von 1968 und 1969, also nur ganz wenige Jahre eigentlich, bevor The Daemons rauskam. Also dieses Ancient Aliens-Ding, das haben sie auch, das müssen sie auch beim Tempel des Apoll gewildert haben, aber auch Däniken war ja Zeitgeist pur damals.
Ja, das stimmt.
Ja. Der durfte in keinem gut sortierten Haushalt fehlen.
Nein, nein.
Schön, ja.
Übrigens, weil wir es noch mit Ministranten und Kindern hatten, die Kinder in dem Dorf hatten auch ihren Riesenspaß. Denn am Nachmittag, wenn die von der Schule zurückkamen, dann gab es erstmal große Autogrammstunde auf dem Dorfplatz. Diesmal auch die Dreharbeiten, die Außendreharbeiten länger gedauert hatten als sonst. Sonst war für so eine vierwöchige Drehzeit immer nur eine Woche für Außendrehs geplant. Diesmal waren es volle 2 Wochen, hatten die Dorfkinder 2 Wochen lang Spaß mit Doctor Who und durften dann, John Pertwee hat nicht nur Autogramme vergeben, die durften dann auch mit ihm in Bessie herumfahren. Der hat die auch in Bessie rumkutschiert.
Der hat auch Geschichten erzählt und also war so richtig den Märchenonkel gegeben. Das muss schon cool gewesen sein für die Kinder, glaube ich.
Und ein paar von den Kids haben dann auch mitgespielt im Film. Das ist, wenn die Maitanz-Gesellschaft die Moriskentänzer anrücken, dann holen da besorgte Mütter ihre Kinder nach drinnen. Und ich habe mich dann an eine der Scheibenweltgeschichten von Terry Pratchett erinnert. Ich leider vergessen, ich glaube, es müsste Lords und Ladies sein. Da gibt es auch die Moriskentänzergruppe, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Das sind so diese Leute in diesen weißen Kostümen mit den Hüten, die tanzen und mit Knüppeln aufeinander einschlagen. Und auch da wird bei Terry Pratchett wird dann auch erwähnt, beim letzten Mal mussten dann auch Mütter ihre Kinder nach drinnen holen, weil das, was sie da mit den Stöcken vorgeführt haben, nicht mehr jugendfrei war.
Ich habe heute
gefragt, ob Terry Pratchett da die Szene hier aus The Daemons gedacht hat, wo die Mütter ganz schnell ihre Kinder reinholen, wenn die Moriskentänzer anrücken.
Ich muss ja wirklich sagen, auch so diese ganze Folklore-Szene, als sie dann plötzlich anfing, ich war ja so völlig rausgeholt aus der Folge. Das hat mich ja wesentlich mehr befremdet als alle satanistischen Rituale in der Cavern unter der Kirche.
Total. Das ist wirklich so ein Bruch auf einmal, so komplett. Da passiert auf einmal von einem Moment jetzt was komplett anderes.
Ja.
Und da ist halt leider auch so der Moment, wo alles, was vorher an Action wirklich spannend war, da ist viel passiert, da ist viel rumgerast worden. John Pertwee ist selber Motorrad gefahren, Richard Franklin durfte das nicht. John Pertwee hätte sich nie verbieten lassen, auf einem Motorrad zu fahren. Der hat das Motorrad sogar einfach mal mitgenommen auf eine kleine Spritztour.
Genau. Ja. Ja, es gab da wohl irgendwie so, es wurde in den Interviews, die ich gesehen habe, wurde es ein Hissy-Fit genannt. Also der muss so ein bisschen verstimmt gewesen sein, so hinter den Kulissen. Und dann hat er so dievenhaft sich mal eine Auszeit genommen, ist auf das Motorrad gestiegen, weggefahren und hat keinem gesagt, wohin. Und irgendwann ist er wiedergekommen, zum Glück. Sonst hätten wir die Folge nicht gekriegt.
Das ist toll. Ich mag sowas. Aber es ist mir wirklich aufgefallen, weil, wenn man es weiß, sieht man bei Richard Franklin, bei Captain Yates, man sieht, dass da ein Stuntman auf dem Motorrad sitzt. Man sieht, dass man das Gesicht von Captain Yates nur in Nahaufnahmen sieht, wo halt das gestellt gefilmt wurde, wo man aber merkt, der fährt nicht selber Motorrad, wenn man es weiß. Und bei John Pertwee sieht man vom ersten Moment bis zum letzten, dass er auf diesem Motorrad sitzt, nur wenn er dann, der Scharfschütze das Motorrad trifft und der Doktor vom Motorrad runterfällt, da ist dann für einen kurzen Moment ein Stuntman eingesetzt worden. Da sieht man dann nicht das Gesicht des Doktors und bis dahin sieht man aber, dass John Pertwee...
Da haben sie dann eine Oma mit Dauerwelle genommen.
Da ist das die Nachbarin von meiner Oma dann gewesen, ja, richtig, genau. Ja. Danke, Alex.
Gerne. Das ist ein schönes Bild irgendwie. Es ist zu gefährlich für John Pertwee. Jetzt holen wir die Ilse.
Aber ich kann kein Motor. Egal.
Du musst ja nur runterfallen. Du musst runterfallen.
Genau.
Du lässt dich einfach fallen und rollst dich ganz natürlich ab. Ja,
ja, Katie Manning hat den Stunt, wie sie aus dem Auto geschleudert wird, selber gemacht. Die
hat ja auch nicht gesehen, wo sie da hinfällt.
Das hat sie gesagt, sie hat ja nicht gesehen, wo sie hinfällt. Also hat sie sich dabei auch nichts gedacht. Man hat damals, haben die wohl alle Stunts auch selber gemacht. Auch John Levine, Sergeant Benton, der hat diese ganzen Prügel-Szenen und der hat sich oft geprügelt. Das sind alle Stunts, die der selber gemacht hat. Man sieht, dass da kein Stuntman eingesetzt ist. Der wird, der überschlägt sich, der wird rumgeschleudert, der prügelt sich und das muss einmal auch richtig schief gegangen sein, weil in einer Szene der Stuntman, einer von den Morisken-Tänzern, nicht aufgepasst hat und Benton mit seinem Knüppel nicht den Revolver aus der Hand schlägt, sondern die Hand trifft. Das muss dann richtig fies gewesen sein, vor allem weil kurz danach wirft er Benton dann auf eine Tischplatte und das Props-Team hat vergessen, vorher den Aschenbecher, der auf der Tischplatte stand, wegzunehmen.
Oh,
das ist drauf ganz muss.
Oh, wenn ich sowas höre, kriege ich schon Kreuzschmerzen. Nicht gut.
Jetzt sind wir ja schon wieder bei den Sachen, die mit den Stöckchen da draußen machen, dass die Kinder reingeholt werden müssen.
Kein Wunder.
Jetzt auch noch mit Steingut.
Ja. Sonst kriegen die auch noch so einen Knüppel in die Schnauze.
Oder? Das ja gar nicht.
Boah, gemein, aber man sieht auch richtig, dass der Schmerzen hatte. Also das sieht auch das schmerzverzerrte Gesicht und das Humpeln, das ist nicht gespielt. Ja. Aber der muss ja auch den Master am Ende überwältigen. Ist es Bird, den er dann mit, der stürzt sich auf ihn, springt von Bessie ab, benutzt Bessie als, also den Oldtimer als Trittbrett und stürzt sich dann auf seinen Gegner. So ein spektakulärer Hechtsprung, der nur irgendwie ganz komisch aussieht, weil das halt so von schräg von hinten gefilmt ist, dass es irgendwie nicht so richtig nach Action rauskommt. Und als er später den Master verhaften soll, wirft der Master seinen Umhang über Sergeant Benton und Sergeant Benton geht zu Boden davon.
Das war schon, also Entschuldigung. Mein Gott.
Das war eine tolle Szene. Das ist ein bisschen so, wie wenn man abends so das Tuch über den Wellensittichkäfig drüber macht. Du schläfst jetzt. Ja, und dann waren die Lichter aus. Flupp. Genau. Ja.
Der muss wohl schwer gewesen sein.
Es hätte nur noch gefehlt,
sein,
dass er mit so einer Dalek-Stimme gerufen hätte, I cannot see, my vision is impaired.
Richtig, ja.
Aber der Umhang muss wohl wahrscheinlich wirklich schwer gewesen sein. Und John Levine war überrascht davon. Der hat nicht damit gerechnet, dass das Ding so schwer ist. Und der ist wirklich echt zu Boden gegangen. Das muss nicht gestellt gewesen sein, sondern das muss... Der muss von diesem schweren, wahrscheinlich beschwerten Umhang, dass der sich nicht bewegt hat oder so, wurde der wahrscheinlich mit Gewichten im Saum beschwert. Und das hat John Levine tatsächlich zu Boden gerissen. Und das sieht so herrlich aus.
Überall Blei eingenäht, weil die auch überall die Windmaschine an hatten.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja.
Das sieht ja aber gar nicht so aus. Also auf, das ist mal so ein Effekt, der, was heißt das? Ist ja kein Effekt. Das ist etwas, was wirklich passiert ist, was auf dem Fernseher ein bisschen lächerlich wirkt, wenn man sieht. Aber umso schöner zu wissen, dass es ihn ja wirklich auf die Knie gerissen hat.
Das ist halt so, was ich das mag. Deswegen mag ich die DVD-Veröffentlichungen oder auch Blu-ray-Veröffentlichungen der BBC wegen diesen tollen Untertiteln, diesen Production-Note-Untertiteln. Da lernt man direkt Sachen darüber. Man erfährt Sachen über die Produktion. Das ist immer faszinierend. Und je älter die Episoden sind, desto besser ist es eigentlich, desto spannender ist es, was man da so mitbekommt. Weil einfach die Art, wie es produziert wurde damals in den 70ern und früher noch in den 60ern, sich so massiv davon unterscheidet, wie heute Fernsehen produziert wird. Also hier hat man ja zumindest schon mal nicht mehr alles an einem Stück gedreht, wie man das in den 60ern noch gemacht hat. Man hat die Szenen dann geschnitten in den 60ern. Wir hatten es ja bei Tomb of the Cybermen noch zu der Zeit des zweiten Doktors, wurde ja so eine Episode durchgespielt.
Ja.
Mit so wenig Schnitten wie irgend möglich, weil das zu teuer war zu schneiden. Da hat man nur von einer Kamera auf die nächste umgeschaltet.
Und vorher wurde es geprobt, wirklich wie eine Theateraufführung, die man dann, und dann geht's, jetzt geht ihr da hin, jetzt geht ihr da hin, jetzt geht ihr da hin. Und da rühren ja auch viele von den legendären Hartnell-Flubs, einfach weil er sich dann versprochen hat und dann wurde es drin gelassen. Oder irgendwem ist was hingefallen. Es macht es aber auch so analog und so sympathisch eigentlich altes Doctor Who. Oder auch in dem Fall gerade schwarz-weißes Doctor Who.
Ja.
Wie lange war man hier? Ich glaube, man war so richtig 2 Wochen war man on Location, ne? In diesem Ort.
Ja, wirklich 2 Wochen.
Ich habe jetzt noch eine Dokumentation auf den Blu-rays gesehen. Die war jetzt leidlich, was den Informationsgehalt anging, aber sie war umso warmherziger, weil da sind Katie Manning und John Levine sind, lass es 21 oder 22 gewesen sein. Auf jeden Fall war es zur Hochzeit der Corona-Pandemie. Sie haben alle Abstand gehalten, Masken getragen, sich nicht umarmt oder so, sind in dieses Dorf gefahren und haben sich alles nochmal angeguckt. Mhm. Und das sieht immer noch so aus. Das ist das, da hat sich nichts geändert. Eigentlich ist das so, dass ich dachte, Mensch, man müsste mal nach England reisen und mal da hinfahren, weil das ist so eine eindrückliche Kulisse einfach für eine Folge. Das würde ich gern mal sehen.
Ja, es gibt ja noch viele dieser alten Dörfer, die sehr unverändert sind. Schön, dieses Dorf, dass das heute noch so ist. Das ist toll. Ja, ich mag diese früher und heute Specials auf dem Bonusmaterial, dass man sehr häufig auch das so hat, so alte Locations gezeigt werden, wie die heute aussehen. Aber das ist dann meistens so 20 Jahre später oder irgendwie, aber nicht so viel später, also nicht wirklich heute toll.
Also ich habe auch nicht komplett, aber teilweise gesehen, auch irgendwie Return to Devil's End oder sowas, das muss ein Ding aus den frühen 90ern, also Pertwee war noch dabei, das heißt, es kann spätestens erste Hälfte der 90er gewesen sein, und da waren auch wirklich irgendwie so gefühlt alle dabei, also John Pertwee, Nicholas Courtney, klar, Roger Delgado dann leider nicht mehr, aber Katie Manning und die beiden anderen, Richard Franklin, John Levine, die waren alle dabei und Nick Briggs hat das Ganze so ein bisschen moderiert, der war dann auch mit dabei und da sind die auch nochmal so zur Kirche hin und sich irgendwie den Ort nochmal angeguckt und so ein paar Anekdoten ausgegraben, ja.
Ach, schön.
Sie hatten jetzt auch Bessie dabei. Und sie haben einen Jungen, der als 8- oder 9-Jähriger in Bessie gesessen hat, haben sie genau noch mal so da reingesetzt und abfotografiert. Und
fantastisch.
Sie hatten auch eine Dame, weiß ich nicht, die war jetzt so Ende 50, Anfang 60 im Interview. Das war eines von diesen Schulkindern, die sich Autogramme geholt haben. Und die hat gesagt, ja, ich habe das jeden Tag nach der Schule gemacht, mir wieder neue Autogramme geholt. Ich habe 7 Autogramme von John Pertwee aus dieser Zeit, wo die bei uns gedreht haben.
Fantastisch. Und heute gibt's eBay. Wunderbar.
Ja, charmant war das.
Ja, ich habe leider kein Autogramm von Roger Moore. Ich war nämlich in Venedig, als Roger Moore mit der Gondel über den Markusplatz gefahren ist. Ich wollte mit der Gondel mitfahren. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich war immerhin gerade alt genug, dass ich unter der Abspannung durchgepasst habe und der Gondel hinterhergerannt bin. Ich komme im Film leider nicht vor, aber ich war tatsächlich dabei.
Und meine Mutter, Roger Moore hat sich da auch nicht hingesetzt und hat den Kindern Geschichten erzählt und Autogramme gegeben.
Nee, das nicht. Aber meine Mutter erinnert sich, die hat den damals gesehen und war entsetzt, wie alt und faltig Roger Moore in echt aussah.
Ja, ja.
Und es ist tatsächlich eine meiner frühesten Erinnerungen, dass ich mich tatsächlich daran erinnere, dass ich noch heute noch weiß, wie diese Gondel über den Markusplatz fuhr und ich habe da Leute drin sitzen gesehen, also das muss Roger Moore und das Kamerateam gewesen sein, weil das wahrscheinlich dann ein Take war, wo sie die Nahaufnahmen gemacht haben. Und ich wollte unbedingt mitfahren und ich habe mich unglaublich geärgert und fand das total unfair, dass die einfach an mir vorbeigefahren sind und mich nicht mitnehmen wollten. Und ich wollte mitfahren. Daran erinnere ich mich noch, dass ich dem hinterhergerannt bin. Das weiß ich nicht mehr. Aber meine Eltern haben sich dann auch sehr lebhaft daran erinnert, dass ich plötzlich mich losgerissen habe und mitten in die Dreharbeiten reingerannt bin.
Wunderschön.
Aber wenn es dann wenigstens ein Autogramm von Roger Moore für die Familie gegeben hätte, das wäre doch was. Nicht mal ja, das. John Pertwee hätte das gemacht.
Ja.
Ja.
Glaube auch.
Der war Freund aller Kinder. Auf jeden Fall.
Das war der.
Und er war ja auch so ein bisschen James Bond insofern.
Ja, ja. Das ist der. Hat der nicht auch irgendwie so einen Spitznamen? Der Bond-Doktor?
Ja, also man sagt ihm das öfter mal nach, auf jeden Fall. Er ist ja auch so, er ist der Doktor der Fahrzeuge und der Gadgets.
Ja.
Ja, ja.
Wie heißt nochmal dieser eine Mehrteiler von ihm, wo er wirklich so eine Folge, die nur Verfolgungsjagd ist, eingeschoben hat, wo er dann auch von einem Fahrzeug ins nächste umsteigt. Welche ist denn das?
Ist das die, wo er dieses Luftkissen-Fahrzeug dann auch irgendwie hat, dieses Hovercraft-Ding?
Ja, ja. Und auch dieses komische Ding mit diesen Finnen richtig dran.
Ja.
Das müsste dann
sein. Wo Bessie dann schon ausgedient hatte und dann kam so ein neues Wohnmobil oder wie das dann hieß. So ein futuristisch aussehendes
Ding. War das Planet of the Spiders?
Das kann sein, ja.
Seine
letzte? Ja. Ich glaube, das war so sein Abschied. Ja, klar, dann durfte er nochmal. Hör mal, John, ne, bist sowieso bald weg, dann darfst du jetzt noch eine Folge haben, wo du nur das machst, worauf du Bock hast. Mhm. Ist jetzt nicht die schönste Folge überhaupt, aber ich gönn's ihm total.
Ja, ja.
Na klar, natürlich.
Ich fand ja, dass er in diesem gelben, in diesem gelben kleinen Oldtimer, es gibt ein tolles Bild ab, dieser kleine gelbe Oldtimer, aber er ist eigentlich zu klein. John Pertwee ist so groß, dass der viel zu groß darüber hinausragt. Später hat ja Sylvester McCoy auch nochmal Bessie gefahren. Der hat da besser reingepasst von der Größe her.
Du hast das Gefühl, es ist nicht der richtige Maßstab der Figur zu dem Auto.
Ja.
Gut, dadurch kriegt halt auch Bessie so einen Spielzeugcharakter, so einen Spielzeugautocharakter, was auch wieder gut passt, vor allem halt in den Kindersendungen. Das ist ja eine Kinderserie für Kinder gewesen, für Familien, aber halt auch für Kinder und die mögen sowas. Ich hätte das als Kind toll gefunden. Das Auto hätte ich geliebt.
Herbie, Dudu, Chitty Chitty Bang Bang, Bessie stehen alle in einem Atemzug zu nennen.
Der Doktor hat ja auch in seiner ersten Folge Spearhead from Space, also der dritte Doktor, hat er ja auch einen Oldtimer gefahren und das war so ein großes, rotes, langes Modell. Das finde ich heute viel, viel besser, viel toller als Bessie. Ich weiß aber, als Kind hätte mir der kleine gelbe Oldtimer besser gefallen. War das nicht sogar sein eigenes Auto?
Bestimmt, ja. Also John Pertwee war ja so ein leidenschaftlicher Autosammler auch, glaube ich, so ein bisschen.
Ja.
Kann schon sein. Es waren auf jeden Fall seine eigenen Outfits, die er getragen hat. Mhm. Das war seine eigene Garderobe, diese schicken, eleganten Rüschenhemden und wie nennt man das, was er getragen hat? Sakko? Nee, nicht Sakko. Ich suche nach dem Wort. Mir fällt.
Das ist irgendwie was. viktorianisches oder edwardianisches, ne, was er da so anhat.
Ich suche nach einem Wort für die Art von Jacke, die er da trägt. Diesen Umhang, den er drüber hat und fällt mir nicht ein. Es sieht edwardianisch aus. Allein die Rüschen, die er immer trägt, allein dieser Umhang, der immer hinten innen irgendwie schön gefüttert ist, es sieht toll aus. Ich glaube, hier ist Jacke und Hose, die er trägt, ist es weinrot, der Umhang ist schwarz, innen blau gefüttert. Auch in jeder Folge trägt er was anderes. Also der hat nicht ein einheitliches Kostüm, wie das spätere Doktoren tragen mussten, sondern
Er hat einen Stil, genau.
Mhm. Ja. Also die TARDIS ist zwar außer Betrieb, aber die Garderobe, die gibt's immer noch.
Offensichtlich, ja. Wobei ich aber sagen muss, dass in dieser Folge der Brigadier ihm fast die Show stiehlt, als er ganz am Anfang zu seiner Abendveranstaltung geht und da so einen roten Wams anhat, wo es ein bisschen aussieht, als würde er gerade sein zweites Standbein als Zirkusdirektor ausüben.
Oder?
dagegen hätte der Doktor, wenn man ihn daneben gestellt hätte, fast dezent ausgesehen.
Ja, das stimmt. Diese rote Gala-Uniform, die er da trägt, und auch das weiße Hemd und die schwarze Fliege, der sieht schon sehr elegant aus.
Ja.
Schmucker Schiss, hätte meine Oma gesagt. Ein Schmucker Schiss.
Absolut, ja.
Fantastisch. Übrigens, ich bin einem langen Irrtum, den ich gehegt habe, auf die Spur gekommen, dass ich immer was Falsches gedacht habe. Der Master hat ja trägt gerne mal Namen, also nicht nur durchschaubare Verkleidungen, sondern auch Namen, die ähnlich wie Graf Alucard, also eigentlich immer nur der Master bedeuten. Und diesmal ist es Mr. Magister. Und ich dachte immer, Master wäre tatsächlich, und ich habe lang Latein in der Schule gehabt, ein lateinisches Wort, ist es aber nicht. Master ist wirklich nur die englische Ableitung des lateinischen Wortes Magister, wie bei uns der Meister. Also Master ist nicht das lateinische Wort für Meister, sondern Magister ist tatsächlich das lateinische Wort für das englische Wort Master. Und ich habe das immer gedacht, der Denkfehler, über den ich gekommen bin, ist der, dass ich... Magister und Meister, das passt doch nicht zusammen. Im Englischen werden aber Lehrer Master genannt. Ein Lehrer trägt den Titel Master. Und daher dachte ich, käme dieser Denkfehler, dass Magister auf Englisch Master bedeutet, weil Magister auf Englisch Lehrer. Also weil Magister Lehrer bedeutet und das englische Wort für Lehrer ist Master. Aber der Denkfehler, den ich hatte, ist der, dass ich mit meinem großen Latinum peinlicherweise wirklich gedacht habe, dass Master eine lateinische Vokabel ist, was sie definitiv nicht ist. Also, dass Mr. Magister dadurch enttarnt wird, Magister heißt Master, das ist das lateinische Wort für Master, das stimmt.
Haben nicht Mister und Master bestimmt auch noch irgendwie ähnliche Wurzeln, dass das sich, ist ja fast doppelt gemoppelt.
Kommt ja auch von, Mister ja. dürfte auch von Master, ähnlich wie das
Meister,
Wort Meister.
Meister, Mister, ja.
Mister Plot Twist, Meister Eder ist der Master eigentlich, ne?
Verdammt.
Ja,
Master Eder.
Dämonen oder Kobolde, also.
Ich wollte gerade sagen, ob du jetzt so einen Bock hast oder einen Pumuckl, das läuft ja aufs Gleiche hinaus.
Ah, schön. Ich habe mir schon ein paar Notizen hier. Mal schauen, ob es da noch irgendwas Interessantes dabei ist. Das ist meist eher nicht so. Die Szene, wo sie in der ersten Episode nach Devil's End reisen, der Doktor und Joe, und der Master durch drehende Verkehrsschilder und so sie vom Weg abbringt. Aber... Und Joe auch den Weg nicht finden, weil Joe die Karte nicht lesen kann. Weil Joe die Karte verkehrt rumhält.
Ach ja.
Es ist halt wieder so eine Szene, wo sie das blonde Dummchen ist. Aber tatsächlich hat Katie Manning gemeint, das basiert auf einer wahren Begebenheit. als sie mit Sean Pertwee unterwegs war, ist ihr das nämlich selber tatsächlich passiert, dass sie kann keine Karten lesen, weil sie die Karte immer verkehrt rumhält und das nicht merkt, dass sie so zu schlecht sieht. Ach, ich, der zwar besser sieht, aber auch keine Karten lesen kann. Ich bin als Beifahrer genauso unbrauchbar im Kartenlesen, was schon sehr viele Leute, die mit mir im Urlaub waren, bemängeln durften. Das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich da Katie Manning sehr verbunden gefühlt.
Die ja, Folge war ja ihr Vorsprechen eigentlich, oder besser gesagt, ihr Vorsprechen war die Inspiration für die Folge, wo sie nämlich so erschrocken auf den Asal guckt am Ende von Episode 4. Genauso sollte sie auf einen Hutständer gucken bei ihrem Vorsprechen, weil bei Doctor Who geht es ja viel darum, Monster oder anderes schreckliche Tier zu sehen und sich davor gar greislich zu fürchten. Und das hat sie so gut gemacht, dass aus der Geschichte, die sie ihr erzählt haben, dass sie da drauf gucken soll, dass sie da gleich mal den Aufhänger für diese Episode genommen haben. Und das finde ich erstaunlich, weil es ist so dürftig eigentlich als Inspiration. Ne? Aber schön.
Ja.
Ja.
Ich kenne diese Geschichte auch so, dass ich gar nicht wusste, wo dieser Hutständer eigentlich steht, sondern nur ungefähr in die Richtung geschaut hat, wo sie den Hutständer vermutet hat.
Ja.
Ja, es ist irgendwie ein Running Gag, ne?
Das ja, es ist ein Running Gag. Ich glaube, dass da wird auch vieles hineingedichtet worden sein im Laufe der Zeit mit Katie Mannings Kurzsichtigkeit. Aber es ist...
Das befeuert sie auch selbst gerne. Sie erzählt eben, das ja auch regelmäßig, Storys, die das noch unterfüttern.
Ja, eben. Also sie bricht sich da auch nichts ab.
Nein. In dieser Doku, wo sie da 2021 oder wann das waren, da hingefahren sind, die Begegnung zwischen ihr und John Levine, die läuft auch in etwa sofern ab, dass sie sagt, ich glaube, diesen Blob kenne ich. Und dann läuft sie so halbwegs auf ihn zu, noch so halb an ihm vorbei und dann dürfen sie sich nicht umarmen, dann machen sie so ne? Ja, ja, das ist schon ganz, ganz putzig gemacht.
Ja, die drei waren ja auch, glaube ich, im selben Jahr mal auf der Timelash. Also Richard Franklin, Ian Levine und Katie Manning, und die sind schon super zusammen. Also
ja,
die
haben
schon,
das stimmt.
Schon
ja,
ein wunderbares Zusammenspiel auch miteinander.
Ach ja, ja, ja. Es ist eh schön, wenn man auf der Timelash alte TARDIS-Teams zusammengebracht hat. Das haben sie auch mit Peter Davison und seinen TARDIS-Companions gemacht. Das ist toll gewesen. Das ist einfach richtig toll. Da ist eine Stimmung auf der Bühne, das ist unbeschreiblich. Das macht richtig Laune, denen zuzusehen. Oder wenn sich Fraser Hines und Wendy Padbury auf der Bühne zusammensitzen, die Companions des zweiten Doktors. Es ist toll. Ja. Es macht einfach Laune. Man merkt, die haben eine tolle Zeit miteinander gehabt und die verstehen sich heute immer noch.
Ja, das ist wirklich toll.
Ja, ich habe jetzt hier nicht mehr viel bei mir stehen. Was könnte man noch mal schauen, was ich das aufgeschrieben habe. Aber habt ihr denn noch was?
Ich habe das alles so schon hier oder da reingepfeffert. Ja.
Ich könnte jetzt höchstens noch mal sagen, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr darüber lästern, aber ich fand den Bock schon ein bisschen, da haben sie schon einen Bock mitgeschossen.
Ja.
Ich fand den ein bisschen, das war ja irgendwie so ein Akrobat, so ein kleiner, wendiger Typ, den sie da halt eben in diesen engen Anzug reingeschossen haben und ihm dann diese lustigen Flügelchen hinten drauf gesetzt haben. Ich konnte den nicht so ganz als Bedrohung ernst nehmen, auch wenn der zapp und ein bisschen wegmachen kannst, aber ich fand den sehr possierlich irgendwie.
Ja, es ist halt leider auch sein Zapp und weg wird dadurch, dass sich der gezappte Mensch einfach nur aufgelöst hat und zwar von einem Moment auf den anderen einfach weg war und man halt einen Verpuffungseffekt einen praktischen gesehen hat, aber man jetzt nicht sieht, dass da wirklich jemand stirbt, sondern der ist halt dann einfach, der Mensch ist einfach weg. Das macht's auch nicht besser. Das macht ihn eher noch ungefährlicher. Und dass Bock, dieser kleine Gargoyle, auch noch die ganze Zeit die Zunge rausstreckt, macht ihn noch lächerlicher. Es ist irgendwie eine schöne, lustige, drollige Figur, aber richtig gefährlich ist er nicht.
Auch, dass er dann so schnell Angst kriegt. Also die erste Szene, wo wir ihn, glaube ich, bewegt sehen, da läuft er ja noch so irgendwie so fröhlich über die grüne Wiese, über den Hügel rüber. Da konnte ich ihm die Bedrohung schon nicht ganz so abnehmen. Und dann irgendwann konfrontiert er ja den Doktor und Joe. Und der Doktor hat dann irgendwie so dieses, weil er Eisen dabei hat, kann er dann sagen, hier, dann sagt er ein Sprüchlein auf und hier.
So ein Spachtel, glaube ich.
Irgendwie so ein Archäologie-Spachtel scheinbar, den er da hat und ihn damit abwehren kann. Und der Master muss ihm dann so per Fernkontrolle noch zureden, so nein, das macht nichts, das ist nicht gefährlich, komm, ach ja Gott, dann komm zurück. Ja. Das ist so ein bisschen, das entzaubert ihn dann auch nochmal so ein bisschen.
Ja, leider. Ja. Es ist halt leider so, die Monster, die Aliens, die bösen Schurken, so beeindruckend der Master als Schurke ist, so underwhelming sind die Aliens. Ich finde zwar, Azaal ist eine tolle Maske und eine tolle Figur, aber dadurch, dass er, wie gesagt, die ganze Zeit in der Gruft rumsteht und man nicht wirklich sieht, was er da draußen macht und er dann letzten im großen Finale eben auch die Gruft nicht verlässt und das Bock so ein kleines Würstchen ist, das da rumhilft, da hätten sie wenigstens einen großen Gargoyle genommen, aber sie haben einen kleinen genommen. Dadurch wirkt er einfach, also wenn der Küster am Anfang in der ersten Szene hinter Miss Hawthorne hinterher rennt und dabei so bucklig läuft, der wird tatsächlich viel bedrohlicher, weil der so ein buckliges Davonhumpeln hat, als der Gargoyle, der nicht als Bedrohung irgendwie nicht wirklich funktioniert.
Also ich finde gerade so diese ersten Szene, wo er da so durch die Hügel tänzelt fast schon, da hätte er noch so ein kleines Weidenkörbchen mit Blumen haben können, der noch so um sich wirft. Das wäre.
Für mich wechselt er von Sekunde zu Sekunde, dass ich immer denke, ich finde ihn toll, aber jetzt finde ich ihn wieder lächerlich, aber jetzt finde ich ihn wieder ganz toll. Also ich kann mich da auch nicht so richtig entscheiden.
Wenn man ihn am Anfang auch versucht, noch in der Gruft sitzen sieht, so in seiner Nische als Statue, da wirkt er bedrohlich. In dem Moment, wo er sich bewegt, ist das allein, dass er tänzelt, dass er über den Hügel tänzelt. Ich meine, was erwartest du? Der ist zu den Klängen von Mary Had a Little Lamb beschworen worden.
Das war wahrscheinlich der Fehler. Also da hätte sich der Master doch schon mal ein bisschen irgendwas anderes rückwärts vorsingen müssen. Naja.
Sie haben ihn auch rausgelassen aus der Gallery of Rogues, wo sonst immer das Titelbild so schön gefüllt ist von der Staffel mit den Bösewichten. Aber da haben sie sich jetzt hier, da wächst dem John Pertwee aus dem Bauch wachsen hier. Ja, der Master und der Azaal und ein Orton und diese komischen Viecher aus Claws of Axos und Colony in Space, diese talosianischen Gehirnmänner. Also die haben sie sich jetzt ja als Bösewichte für Staffel 8 rausgeguckt, um die mal da zu featuren auf dem Cover. Naja.
Oh, nicht schlecht.
Na gut. Auf einem anderen Cover, das ist jetzt leider nicht das hier, sonst könnte ich das jetzt mal so lustig vorführen, da hat der Typ sich vertan. Ich glaube, das war der, wie heißt er nochmal, der die Cover immer macht. Aber da, oder so hat John Pertwee da 6 Finger.
KI.
Vielleicht KI. Wahrscheinlich. Der arbeitet immer mit, das ist immer ganz toll, sich auf seinem YouTube-Kanal anzugucken, wenn er erklärt, wer diese Covers gemacht hat. Er sagt, allein Pertwee sind 10 verschiedene Fotos von John Pertwee als drittem Doktor. Und ich glaube, daran liegt das, dass er sich dann bei dem einen Mal einen zusätzlichen Finger noch geklaut hat, weil er einfach zu viele Sachen da zusammengeklaubt hat.
Und zusammensetzt zu einer ganzen Figur. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil wenn man sich überlegt, dass ja teilweise die Folgen nicht mehr existieren und nachkoloriert werden müssen und solche Sachen, dann kann man sich vorstellen, wie es um hochauflösendes Promomaterial aussieht, wenn du dann nachher da sitzt und sollst dann hast du vielleicht Glück, dass irgendwie ein besonders cooles Bild irgendwie bei so einer Neuabtastung von Filmmaterial auf 4K dann irgendwie bei rausgesprungen ist, aber ich stelle mir das anspruchsvoll vor, da irgendwie hochauflösende Covermotive zu machen. Da kannst du ja teilweise wahrscheinlich fast nur einfach den Pertwee neu zeichnen.
Das meiste Glück hat er immer, sagt er, wenn zum Beispiel in so einem Dorf gedreht wurde und dann ist die Presse angerückt und hat viele schöne Fotos von dem gemacht, dann hat er da einige Sachen, die er da zusammensetzen konnte. Aber es mussten halt immer Und das war jetzt, schweife ich total ab. Aber das Schwierigste war wohl für Staffel 2, den Hartnell zu bauen, weil es gibt exakt 0 Fotos von William Hartnell, die frontal auf sein Gesicht geschossen wurden. Er musste komplett tricksen, dass der gerade nach vorne guckt, weil das dieser Stil ist, ja. Dieser Covers. Und ich weiß jetzt noch nicht so richtig, und er sagte auch, dass er es nicht weiß, was er mit Staffel 1 und 3 macht, wenn die irgendwann mal entscheiden, weil er hat schon alles an möglichem Hartnell-Bildmaterial nur dafür irgendwie zusammenklauben müssen, damit das einigermaßen aussieht.
William Hartnell ist ja leider auch der einzige der klassischen Doktoren, der im Titel nicht diesen Kopfshot drin hat, wo der Kopf des Doktors nicht zu sehen ist, weil sie sich das erst ab dem zweiten Doktor haben einfallen lassen. Obwohl es in der Pilotfolge eine Stelle gibt, wenn die TARDIS losfliegt, sieht man mit diesem TARDIS-Effekt und auch, glaube ich, sogar ich glaube sogar, die Musik ist da im Hintergrund, aber da kann ich mich täuschen, sieht man den Kopf des Doktors, nur er schaut auch da nicht frontal in die Kamera.
Ja. Ja.
Tja. Vielleicht hat Hartnell damals gesagt, so nein, bitte von meiner Schokoladenseite.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da wären wir jetzt dann doch ziemlich durch. Das ist bei Doctor Who möchte ich eigentlich nie aufhören, weil ich auch mit der Serie irgendwie das Gefühl habe, dass man mit der Serie nie aufhören kann. Das fühlt sich so endlos an bei Doctor Who. Es ist einfach so unglaublich viel. Es geht so unglaublich weiter. Jede einzelne Ära des Doktors hat so ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Reiz. Und jetzt haben wir die Ära des dritten Doktors hier im Podcast gehabt.
So. Ja. Tja. Ich habe auch für mich gemerkt, dass das einfach mal schön war. Es war bei mir jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich habe zwar irgendwann mal, da gab es ja diese Einzelfolgen, die mit so einer Rahmenhandlung mal neu veröffentlicht wurden. Da war auch Spearhead from Space dabei. Und da habe ich die irgendwie vor einer Weile mal wieder gesehen, aber ansonsten war ich so ganz, ganz weit aus dieser Pertwee-Unit-Ära raus. Und das war jetzt irgendwie, es war aber schon so ein bisschen wie nach Hause kommen, da jetzt die alle nochmal im Zusammenspiel da wieder zu sehen. Und die funktionieren halt alle als Charaktere so wunderbar in dieser Folge miteinander.
Ja. Ach, allein den Brigadier, über den freue ich mich immer wieder, wenn ich dieses aristokratische Gehabe von ihm, dieses immer leicht Genervte, immer dieses Indignierte, wie er geschlagen ist mit seinen Untergebenen. Wenn ich diese Figuren, die untereinander, die Unit-Leute, es ist herrlich, es macht mir Spaß und es stört mich kein bisschen, dass der dritte Doktor so selten mit der TARDIS unterwegs ist. Er ist mit der TARDIS später auch noch unterwegs. Er kommt auf anderen Planeten, aber gerade zu dieser Zeit ist die TARDIS betriebsunfähig in seinem Labor im Unit-Hauptquartier geparkt und der Doktor darf die Erde nicht verlassen. Und das funktioniert, das reicht. Es ist wirklich so, man braucht die TARDIS nicht, um eine Doctor Who-Geschichte zu erzählen.
Nee.
Wir haben sie hier kein einziges Mal gesehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich habe aber auch überhaupt nicht darauf geachtet oder danach gesucht. Und sonst ist es ja so, wie die TARDIS ist ja schon so die dritte Hauptperson mittlerweile und oft auch zu Recht, weil es ja schon spannend ist, wie sieht bei jedem Doktor die TARDIS von innen aus, wie sieht sie hat sie sich von außen verändert, was kann man mit der TARDIS alles Tolles machen, Zeitreisegeschichten, aber es geht auch komplett ohne. Und auch viele der anderen alten Episoden waren häufig einfach so, dass die TARDIS irgendwo ankommt und dann entspinnt sich die Geschichte auf dem Planeten, in der Zeit, in der sie spielt, auf der Erde, in der Vergangenheit oder wo auch immer. Und am Ende steigen sie in die TARDIS und fliegen wieder ab. Und die TARDIS hat in der ganzen Zeit unter Umständen überhaupt keine Rolle gespielt und war noch nicht mal Innenlocation, weil sie einfach nur ausgestiegen sind, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, den Innenräume in die Geschichte einzubauen. Dafür hätte man das dann im Studio aufbauen müssen.
Die TARDIS ist ja auch so oft, das ist ja so eine Krux auch, glaube ich, für die Autoren. Dieses wunderbare Ding, diese Zeitmaschine, die so viele Möglichkeiten eröffnet, die ist aber gleichzeitig auch ganz oft so ein Klotz am Bein, wo man sich dann, glaube ich, als Autor fragen muss, ja, was machen wir denn jetzt mit der Story, um zu erklären, warum der Doktor jetzt nicht einfach kurz in die TARDIS geht und damit den Tag rettet. Mhm. Und das fällt hier natürlich weg. Also hier, die TARDIS funktioniert nicht, und dann hat man ähnlich mit dem Sonic Screwdriver oder dem Psychic Paper oder was es da noch alles für Erfindungen gab, die irgendwie so coole Gimmicks sind, die aber ganz oft irgendwie eigentlich aus dem Weg geräumt werden müssen, damit man nicht sofort eine Lösung für jedes Problem zur Hand hat.
Ja, das stimmt. Ja, der Sonic Screwdriver, der hier auch gar nicht zum Einsatz kam, obwohl der dritte Doktor den Sonic Screwdriver schon so benutzt hat, wie man das auch später kannte. Der hat dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat der vierte oder der fünfte Doktor aufgehört, den Sonic Screwdriver zu benutzen?
Ich glaube schon der vierte. Hm. Ich glaube, beim vierten ist das Ding schon nicht mehr so oft zum Einsatz gekommen.
Ja. Ja, wie es halt so ist mit Gimmicks und Gadgets, die sind manchmal einfach zu viel und dann muss man sich was einfallen lassen.
Also ich glaube, in der neuen Serie hätte man definitiv die Bessie mit dem Sonic Screwdriver ferngesteuert und nicht mit so einer kleinen Fernbedienung oder solchen Sachen.
Das stimmt, ja. Er baut ja hier so eine wirkliche Fernbedienung, so eine kleine, eine relativ große Kiste, die auch tatsächlich aussieht wie eine Fernbedienung. Was auch wo ich mich dann auch, also heute würde ich mich davon jetzt auch nicht so beeindrucken lassen, wo ich mir sage, ja, das ist ja ein großes Spielzeugauto, natürlich hat das eine Fernbedienung. Mhm. Aber du hast recht. Heute wäre es der Sonic Screwdriver, der das Ding fernsteuert und das müsste nicht vorher irgendwie eingebaut werden.
Das wäre einfach so. Der Sonic Screwdriver, der ist da und der kann das einfach, weil der ist ein Zauberstab, der kann alles. Ja.
Der würde auch jedes andere Auto. Da musst du nicht vorher erst das Auto umbauen. Der steuert überhaupt alles.
Ja, ja.
Ja, und backt Brot noch nebenbei.
Natürlich.
Ja, ja.
Da braucht man auch keine Heißluftfritteuse. Haben wir in der Folge oder vor der Folge? Wir haben vor der Folge über die Heißluftfritteuse
gesprochen.
Nicht für unsere Zuhörer, aber für uns, denn wir haben vor der Aufnahme über Heißluftfritteusen geredet. Und die funktionieren ja auch nicht immer so, wie sie. Aber wenn sie funktionieren, dann sind sie innen größer als außen, wie eine TARDIS. Und es kommen leckere Sachen dabei raus.
Fantastisch. Der Sonic Screwfryer.
Ja. Sag mal, Felo, weißt du schon, mit welcher Folge du den vierten Doktor begehen möchtest? Wobei, du hast ja, glaube ich, schon mal Genesis of the Daleks gemacht.
Ja, aber da war ich nicht so richtig glücklich über den vierten Doktor. Ich bin tatsächlich gerade am Überlegen, ob ich als nächstes, ich möchte weiter bei den alten Doktoren bleiben, ganz zurück zum ersten Doktor, aber da habe ich so viele mögliche Folgen, also vielleicht so Web Planet, weil es einfach die schrägste Folge ist, oder so eine Folge, so ein Historical wie das in der
Marco
französischen
Polo.
Ist halt leider
The Aztecs.
Ja, leider.
Oh, The Aztecs
ist großartig. Von Marco Polo ist halt leider sehr viel verloren gegangen, da ist eigentlich nichts mehr an Filmmaterial, also ein wirklich bewegten Bild übrig. Oder das,
obwohl ich den schon 20 Mal gehört habe, Marco Polo, den kenne ich fast auswendig.
Glaube ich. Das ist,
ich finde den so toll, die Geschichte.
Das ist eine tolle Geschichte.
Auch diese fantastischen, bunten Bilder von den Sets und von den Dreharbeiten.
Großartig.
Ja, hinterher bei Kublai Khan am Hof. Ja. Ach, das ist ja so.
Aber auch die Geschichte mit der französischen Revolution. Ich komme nicht
auf Massacre of St. Bartholomew's Eve. Oder welches ist das?
Nee, das ist
Reign of Terror.
Reign of Terror.
Ja, Reign of Terror.
Einfach weil das da die nachanimierten, verloren gegangenen Folgen, die ja dann neu animiert worden sind, da finde ich besonders schön gelungen sind. Das ist für mich als Trickfilmer ein ziemliches Fest, The Reign of Terror anzuschauen. Also vielleicht wäre aber beim ersten Doktor auch tatsächlich die allererste Geschichte toll. Man lernt die Pilotfolge, man lernt den Einstieg kennen und die Geschichte mit den Höhlenmenschen, die ich früher immer für unglaublich einfallslos und simpel und uninteressant gehalten habe. Ich habe mir die neulich mal mit meinen Eltern angeschaut. Eigentlich wollte ich denen nur die Pilotfolge zeigen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich glaube, da hatten wir darüber geredet, wie das auf der Timelash war, als der Schauspieler, der Ian Chesterton gespielt hat,
William Russell.
William Russell war auf der Timelash und hat, wir haben uns dann in einem Panel mit ihm zusammen die Pilotfolge von Doctor Who angeschaut. Es war ein großartiger Moment. Das war unglaublich.
Das war toll.
Ja. Das war toll. Und dann habe ich mir mit meinen Eltern da zusammen das auch angeschaut und dann gesagt, ja, aber der Rest dieser, ich weiß nicht, wie viele Episoden war, das ist nicht so toll, müssen wir nicht weiterschauen. Und die haben gesagt, nö, komm, das schauen wir jetzt weiter. Das wollen wir jetzt wissen. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben festgestellt, dass diese Geschichte um diesen Höhlenmenschen, das sind Höhlenmenschen, sie leben in einer Höhle, Stamm, tatsächlich spannend ist, dass die wirklich gut ist. Mhm. Und also beim ersten Doktor hätte ich wirklich viel. Beim vierten Doktor ist es für mich eigentlich relativ einfach. Es ist City of Death. Es ist die Folge, die in Paris spielt. Das ist die Douglas Adams Folge. Ich könnte vielleicht noch The Pirate Planet, aber ich mag City of Death. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und das ist für mich die Folge, die den vierten Doktor Tom Baker einfach perfekt darstellt, während ich ihn in Genesis of the Daleks einfach nicht mochte. Ja. Wir haben uns damals aus den falschen Gründen ausgesucht. Also ich möchte, wenn, dann den vierten Doktor nochmal vorstellen und dann ist es City of Death.
Keine seiner Horrorfolgen, das ist aber untypisch.
Ja, die Horrorfolgen sind natürlich auch schon.
Grain of Morbius.
Ja,
oder
Horror
oder,
of Fangrock.
Horror of Fangrock. Keiner kommt raus.
Ja, das ist natürlich gerade bei Tom Baker. Wie lange? Ich glaube, 7 Jahre hat der den Doktor gespielt. Waren das 7? Also der hat halt auch wirklich, wirklich lange und das sind auch extrem viele. Wenn ich da jetzt anfangen müsste mit den einzelnen Folgen, dann wüsste ich es auch nicht so genau. Drüber nachzudenken, dann wüsste ich es auch nicht, welche eigentlich das ist. Ich finde einfach, City of Death ist für mich eine der ganz besonderen Folgen.
Ja, ich finde Shada in der Variante, wo dann der ältere Tom Baker irgendwie aus der Bibliothek heraus die fehlenden Teile toll. Erzählt. Das ist auch großartig.
Das ist toll. Und auch sein Tom Baker Overacting macht mit diesem.
Ja,
Shada,
ja. Genau das.
Oh, ja, das ist toll.
Oh.
Ah, Shada ist auch so eine richtig schöne Folge. Das ist schon mal nice, sogar das, was von der Folge übrig geblieben ist. Es ist wirklich vieles ist einfach nicht gedreht worden. Einfach die Reste, die davon übrig sind, sind schon so viel besser als so viele anderen Doctor Who-Episoden. Das ist ach ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht, welche Doktorgeschichte als nächstes dran kommt. Da muss ich noch sehr in mich gehen oder vielleicht eine Abstimmung machen lassen oder irgendwas. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß aber, wenn, dann wird es entweder der erste oder der vierte Doktor, obwohl die anderen klassischen Doktoren auch toll sind. Und natürlich gibt es ja auch noch unter den neuen Doktoren, da gibt es ja auch noch, da ist ja auch noch nicht alles abgegrast. Auch wenn da. Oh ne, warte mal, wer ist denn da? Da ist eigentlich nur noch Capaldi übrig von den neuen Doktoren. Naja, immerhin. Der muss also auch noch dran kommen. Na gut.
Alles. Du hast es auf jeden Fall geschafft mit der heutigen Folge und der Vorbereitung, dass du mich in so ein richtiges, seit Jahren mal wieder, in ein Doctor Who, in ein Classic Doctor Who Rabbit Hole reingeworfen hast. Ich bin dazu übergegangen, jeden Mittag in meiner Mittagspause eine Folge von klassischem Doctor Who zu gucken, seit ich angefangen habe, The Daemons zu gucken.
Cool.
Und da gehe ich auch so ein bisschen einfach nach, worauf habe ich denn jetzt Bock, gehe ich da vor.
Das habe ich
das
aber
ist
bei
schon ein großes Geschenk, danke dafür.
Ach, das freut mich. Aber das habe ich bei klassisch Doctor Who auch schon immer so gemacht. Ich habe das nicht der Reihenfolge nach angeschaut, sondern immer welche Folge, worauf habe ich jetzt gerade Lust? Ich habe Classic Doctor Who komplett durcheinander kennengelernt. Und das geht mir heute noch so. Das ist nicht Reihenfolge gebunden.
Wird ja auch seit jeher von den DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen unterstützt, dass das in Kraut und Rüben Reihenfolge erscheint. Was sie fertig haben, das bringen sie raus. Ja,
das ist wahr. Gibt es eigentlich The Daemons auf Deutsch? Ist das auf Deutsch schon rausgekommen?
Nicht, dass ich
das weiß ich nicht.
Ich bin da echt nicht informiert. Ich weiß es leider nicht. wäre zu wünschen, falls es noch nicht gibt. Und falls, dann wäre es eine Kaufempfehlung. Es ist auch rein auf Englisch eine Kaufempfehlung. Aber das ist ja für viele Leute tatsächlich schon ein verständliches Kriterium, sowas auf Deutsch auch sehen zu wollen. Und
Wie heißt denn gerade die Firma, die das vertreibt? In Deutschland. Wer hat denn da nochmal den Deal gemacht? Polyband und
Pandastorm.
Ja, so, genau. Die könnten doch mal anfangen, das wäre zum Beispiel mein Vorschlag, die könnten doch mal anfangen von der BBC, diese Staffelbox-Sets zu lizenzieren. Mhm. Und nicht immer nur so Einzelfolgen rauszubringen, die dann sündhaft teuer sind, sondern die Dinger werden ja jetzt in der ultimativen Fassung rausgebracht seit nunmehr 8 oder 9 Jahren. Immer nur 2 Stück pro Jahr. Und das mal einfach so einzudeutschen, da eine deutsche Synchro für zu schaffen oder mindestens mal Untertitel, das fände ich einfach total super.
Ja? Ja, ja.
Ich importiere mir die zwar weiterhin, aber ich fände das so ein Geschenk für die deutschen Fans, das einfach mal aufzubereiten. Es liegt ja da und ist de facto fertig.
Ja, ich meine, ich schaue sie mir tatsächlich auch lieber nach wie vor auf Englisch an. Aber allein, dass ich mit meinen Eltern, die jetzt zwar beide auch Englisch können, aber auch keine, genau wie viele andere, das Schulenglisch ist lange her und die Übung fehlt. Und dann schauen sie sich das auch lieber auf Deutsch an, dass ich mir mit denen alte Doctor Who-Episoden anschauen konnte, weil ich die deutschen Veröffentlichungen da hatte. Das macht es für mich wertvoll und das war für meine Eltern auch toll. Wir hatten uns zum Beispiel zuletzt, als wir über den zweiten Doktor gesprochen haben, habe ich mit meinen Eltern zusammen das Grab der Cybermen angeschaut. War ein faszinierender Doppelpack, weil wir uns, glaube ich, 1-2 Tage, nachdem wir das Grab der Cybermen angeschaut hatten, 2001 Odyssee im Weltall angeschaut haben. Und das schon ein krasser Sprung ist, vor allem wenn man denkt, dass das ungefähr zu einer gleichen Zeit produziert worden ist, beides aus den 60ern. Und das war so ein doppelter Aha-Moment, beides. War eine tolle Angelegenheit.
Ja.
Hat jemand mittlerweile...
Und Alex, hast du es rausgefunden?
Ja. Es gibt wohl als deutsche Veröffentlichung, deutsch synchronisierte Veröffentlichung aus Staffel 8 mit Pertwee nur Die Maschine des Bösen.
Was ist denn Die Maschine des Bösen?
Ist das dieses Mind of Evil
Ding? Das ist wohl Mind of Evil.
Ja, das ist doch mal ein, da habe ich immer gedacht, das ist doch ein Remake von der Original Series Episode Dagger of the Mind. Mit diesem leuchtenden Blinke-Ding, was dir böse Suggestionen in den Kopf setzt.
Ja. Ja. Zentralen Nervensystem.
Manipulator,
oder wie hieß das Ding?
Ja. Mind of Evil, boah. Die fand ich zog sich zum Beispiel. Ja. Die war 6 Folgen lang und da habe ich gedacht, hei, da hätten es auch 4 getan.
Ja, tatsächlich, das weiß ich noch. Deswegen weiß ich auch gerade gar nicht mehr, was in Mind of Evil überhaupt tatsächlich passiert ist. Aber ich weiß nur, dass es sich extrem lang hingezogen hat.
Es ich gibt weiß auch nur Folgen von
Master Pertwee, die sich... Knast.
Master und Knast, so in dieser Burg.
Ja.
Es gibt auch so Folgen vom Pertwee, die sich total lange ziehen, die ich aber total gerne gucke, weil sie sich so lange ziehen und mich in so eine hypnotische Trance einlullen. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel die Ambassadors of Death, wo diese 3 Astronauten kommen und wenn die dich anpacken, dann ist Feierabend. Das ist auch eigentlich mit 7 Folgen viel zu lang, aber irgendwie wirkt die.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja, mit 5 Folgen war das jetzt hier so ein Mittelding. Häufig waren diese Episoden gab es dann, 6-Teiler waren recht häufig, 4-Teiler gab es auch, 5-Teiler waren wohl eine Seltenheit.
Habe ich noch vorher irgendwo gelesen. Ich glaube, das war jetzt der 3. und letzte 5-Teiler der Serie. Guck. Also es ist eine ungewöhnliche Anzahl.
Aber ich habe da
auch...
Was
waren die anderen? Dominators und Mindrobber? Würde ich jetzt sagen?
Das könnte hinkommen. Da, da bin ich jetzt überfragt, ja.
Ich weiß sowas tatsächlich überhaupt nicht, weil ich hatte keine Ahnung, dass es da überhaupt
Dominators und Mindrobber, ja.
Ja, dass es da überhaupt ein Muster gab. Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass The War Games, glaube ich, mit 10 Episoden extrem lang war. Das ist die letzte zweiter Doktor-Geschichte. Mhm. Aber sonst hatte ich nicht mal den. Wusste ich nicht, dass es da ein Muster gab. Das war so unterschiedliche Längen, mal so viele Episoden, mal so viele, dass ich, dass mir ich glaub,
das Muster hat sich auch erst so über die Zeit etabliert, oder? Das war so ein bisschen.
Naja, gut. So, aber ich glaube, jetzt sollten wir langsam wirklich aufhören, weil ich habe heute Abend auch noch nichts gegessen. Und es ist fast ein bisschen spät, um jetzt noch was zu essen. Dann schlafe ich wieder so schlecht. Das wollen wir eigentlich nicht. Also ich nicht. Ob ihr das wollt, weiß ich nicht. Das kann euch eigentlich wurscht sein.
Nein, ich will das auch nicht.
Das ist gut.
Das möchten wir nicht.
Vor allem tut mir aber mein Hintern weh, weil ich sitze schon wieder viel zu lange auf diesem Stuhl herum. Und das ist mir wurscht, ob das irgendjemand anders will. Das will ich nicht. Und deswegen sollten wir jetzt hier an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Denn wir haben eigentlich alles gesagt, was wir,
das stimmt.
Wir werden nie wieder nach dieser Folge auch nur ein Wort reden. Wir haben alles gesagt.
Wir haben alles, jetzt ist es auseinandergelebt, vor dem Mikro live. Ja.
Reicht mir auch völlig. Also jetzt keine Lust mehr.
Ich bedanke mich hier bei euch beiden, dass ihr mit mir heute diesen wunderschönen Fünfteiler besprochen habt, diese wunderschöne Doctor Who-Geschichte. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich für euch, bei euch Zuhörers da draußen, fürs Zuhören. Das ist wie immer eure Aufgabe gewesen und die habt ihr wie immer fantastisch erfüllt. Zumindest gehe ich davon aus. Wenn ihr das jetzt hier hört, dann wisst ihr, es stimmt. Dann habt ihr die letzten wie lange machen wir das jetzt? Über zwei Stunden schon. Boah. Fleißig zugehört. Jetzt dürft ihr, wenn ihr wirklich ganz, ganz fantastische Zuhörer seid, Kommentare schreiben. Unter data-sein-hals.de findet ihr die Shownotes oder ihr geht auf Blue Sky, da könnt ihr auch Kommentare schreiben. Ihr könnt das auch noch auf Facebook tun oder eine E-Mail an kontakt@data-sein-hals.de. Da habe ich vorhin tatsächlich mal nachgeschaut. Da war nichts außer Spam. Und diesmal werde ich ihn nicht vorlesen. Verkneifen wir das jetzt heute mal. Mit Postkarten freue ich mich auch im Impressum. Und wenn ihr unbedingt wollt, dürft ihr mir auch aus der Wunschliste Kaffee oder Schokolade oder sowas schenken. Müsst ihr aber nicht.
Ich sag's solltet auch, ihr aber.
Solltet ihr? Ja, gut, genau. Es ist kein Sponsoring. der Data Sein Hals ist nach wie vor kostenlos. Es ist einfach nur eine kleine Aufmerksamkeit. Könnt ihr gerne machen.
Das ist, damit Felos Strumpfhosen keine Falten werfen, demnächst, wenn er sich als Asal verkleidet.
Genau, ich falle ja vom Fleisch und ich bin schon ganz faltig. Ich bin überhaupt nicht mehr beeindruckend, wenn ich als Dämon vor irgendwie gehörter Dämon vor irgendwelchen Leuten erscheine. Ja. Dann fällt denen auf, dass ich Falten werfe und sie müssen sich dann vor mich. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Also, ich brauche unbedingt Schokolade. So. was war noch das Letzte, was ich sagen wollte? Jetzt habe ich es vergessen. Das macht nichts.
Oh, Entschuldigung. Das
war bestimmt nichts Wichtiges. Nee, es war wahrscheinlich war's das Letzte, was ich gesagt habe, war die Wunschliste. Oder genau, noch besser als alles andere ist, weitersagen. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Folge, teilt den Podcast, sagt es weiter. Ich freue mich auch einfach, wenn die Zuhörerzahlen in die Höhe steigen. Je mehr Leute das hören, desto glücklicher bin ich. Und in dem Sinne hören wir jetzt auf, damit ihr das teilen könnt anschließend. So. Lebt flott in den Frieden, kann ich jetzt hier nicht sagen. Geronimo passt auch nicht, ist der falsche Doktor.
Reverse the Polarity.
Heia Walpurgisnacht.
Heia Walpurgisnacht, stimmt, das ist nämlich heute. Es ist Walpurgisnacht, morgen könnt ihr um den Maibaum tanzen, aber heute ist Beltane, heute wird der Teufel beschworen. Passt also schön auf, wenn ihr jetzt nach draußen geht, dass ihr keinen gehörnten Dämonen über den Weg lauft. So ist es nämlich. Vielleicht hört ihr das ja auch schon erst am 1. Mai und dann ist ja sowieso alles, dann habt ihr es geschafft. Dann müsst ihr euch nur vor den Moriskentänzern in Acht nehmen. Ja? Lasst eure Kinder im Haus, wenn die anrücken.
Mach mir keine Angst.
Ja, ja, Muskentänzer sind. Gibt es die bei uns auch? Ich glaube nicht, oder? Schade.
Nicht, dass ich wüsste, nee.
Bei uns wären nur Maibäume. Ach, dann stehen wieder überall diese scheußlichen Maibäume an allen Häusern rum. Ach, als Liebessymbolbeweis finde ich so einen absterbenden, vertrocknenden toten Holzprügel irgendwie so symbolhaft, vor allem wenn sich dann
passend.
Ja. Wenn die bunten Fädchen, die sich dann nach dem ersten Regen die Farbe verlieren und so weiße, verklebte Fädchen zwischen den Zweigen von der Spitze des Prügels, das hat dann auch so, also in der Phallus-Symbolik auch noch so ein Unterton, wo ich meine auch so als Liebesbeweis ist das irgendwie nicht so richtig romantisch. Schatz, ich liebe dich auf alle Ewigkeiten und ich beweise dir das, indem ich dir ein Totenholzprügel als Hauszimmer. Tja, wenn du mich auch liebst, dann weißt du, was dich erwartet.
Sei doch froh, dass du sie nicht mit dem Holzprügel überkriegst.
Ja. Maibäume. Furchtbar. Wer will schon sowas? Wir wollen das nicht. Wir sind zivilisierte Menschen. Wir glauben nicht an okkulten Quatsch. Wir glauben nur an die Wissenschaft. Wie der Doktor.
Ich gönne jedem den Spaß mit seinem Maibaum.
Na gut. Na gut, na gut. Du bist aber auch viel zu versöhnlich.
Ja,
du,
ich suche heute die Harmonie.
Du tanzt auch gut am Ende um den Maibaum herum. Ich sehe das schon. Viel zu versöhnlich.
Aber nur in so einem Hühnerpapier-Fitzel-Kostüm.
Dieses Kostüm.
Du weißt, was ich auf der FedCon sehen möchte, Alex.
Da habe ich schon was anderes geplant. Ich komme dieses Jahr. Ja.
Ach, das ist ein tolles
Schade,
Cosplay.
Mindestens an einem Tag das Hühner als Zeitungskostüm. Das wäre
schon was. Das wäre
schon was, ja. So reingetanzt kommen hin, ja. Durch den Biergarten kommst du dann da so.
Hey. Wahrscheinlich verliere ich so eine Spur hinter mir schon von diesen weißen Schnipseln.
Ach, hey. Ja, aber das ist Bonn, da wirst du doch nur für einen Lappenclown gehalten. Ich bitte dich. Na gut. So, mit diesen Bildern im Kopf entlasse ich euch in die Nacht, in die Walpurgisnacht und reverse the polarity of the neutron flow. Macht's gut.
Genau.
Tschüss.
Gute Nacht.
Ciao.
Deine Frau hat gerade die Katze ausgeschaltet. Alex, sie hat auf der Nase einmal so gemacht, bupp, und dann.
Wie hieß das Nicht-Halloween-Fest, was da ist? Ich habe am Anfang habe ich erstmal Beltran verstanden, habe gedacht, was hat denn Chakotay damit zu tun?
Ja, Beltane. Beltane heißt
genau,
das.
Ja.
Beltane.
Die Nacht der.
Ja, auch hier. Ja. Beltran können wir auch heute feiern mit Ihnen.
Das ist wunderschön.
Sie sind doch alle. Ne?
Ja.
Komm, geh zu deiner Geinen. Oh.
Ehrlich. Was machen die da miteinander? Das ist
nicht gut. Ich kann es dir nicht sagen.
Suchen ihren tierischen Begleiter.
Ja.
Ja. Ach, schön.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.